Welthandelsplatz 1, der Wissenspodcast der WU Wien.
Würdest du regelmäßig Insekten essen, wenn du damit die Umwelt rettest?
Wenn ich jetzt nicht die ganzen Insekten sehen würde und jetzt irgendwie nicht den Kopf oder so sehen würde, dann wäre es jetzt irgendwie für mich ähnlich, wie wenn ich jetzt so ein Chicken Nugget essen würde oder so. Also ich würde jetzt kein Küken essen, aber ja, wenn ich damit die Umwelt rette, dann profitieren auch irgendwie alle davon. Deswegen muss ich fast ja sagen eigentlich.
Ich glaube, das wird vor allen Dingen darauf ankommen, wie gesund die wirklich sind und wie sehr verarbeitet. Also es gibt ja jetzt schon relativ viel so Insektenchips, was dann aber also halt wirklich in Fabriken hergestellt wird und wo ziemlich viele Chemikalien drin sind. Das würde ich, glaube ich, meiden. Wenn das jetzt eine wirklich gute, gesunde Alternative wäre, würde ich mir definitiv überlegen.
Ich glaube, dass es am Anfang ganz viel Überwindung kosten würde, dass man das einmal macht und bis man da ein bisschen reinkommt. Aber ich glaube, mit etwas Gewohnheit und so, dann geht das schon.
Willkommen zu einer neuen Folge von Welthandelsplatz 1. Heute wird's kulinarisch. Es geht um ein Lebensmittel, das nachhaltig ist, gesund ist und dennoch viele von uns Menschen eher abschreckt. Es geht um Insekten. Insekten gelten als nachhaltige Proteinquelle und mögliche Lösung für globale Ernährungsprobleme. Und trotzdem, warum greifen wir Menschen in Europa eher nicht zur Heuschrecke oder dem Mehlwurm? Und wie kann man es uns Menschen leichter machen, es zumindest einmal zu probieren? Mein Name ist Angela Spörk, ich arbeite hier an der WU im Institut für Nachhaltigkeitsmanagement und gemeinsam mit WU-Forscherin Johanna Palku möchte ich heute über das Insektenessen sprechen. Willkommen, Johanna.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich muss zugeben, ich habe Insekten bisher vielleicht ein-, zweimal ausprobiert und bin persönlich jetzt nicht so auf den Geschmack gekommen. Wie schaut es bei dir aus? Stehen Insekten bei dir regelmäßig am Speiseplan?
Ja, regelmäßig wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt. Also natürlich habe ich jetzt über die Studie den Zugang zu Insekten gefunden. Ich habe es auch immer wieder probiert, würde auch sagen, dass bestimmte Dinge mir leicht fallen. Also tatsächlich verarbeitete Insekten zu essen, ist etwas, was ich auch regelmäßiger tue. Aber ich würde nicht sagen, dass es auf meinem regelmäßigen Ernährungsplan steht. Also da der Weg dahin ist doch noch ein Stückchen weit.
Das heißt, dir geht es genauso wie mir wahrscheinlich. Je weniger man es merkt, dass da jetzt ein Insekt drinnen ist, desto eher greift man vielleicht dazu.
Ja, genau. Wobei ich jetzt schon sagen muss, dass ich auch tatsächlich ganze Insekten schon probiert habe und mit jeder neuen Form von Insekt wird es natürlich immer einfacher und einfacher. Aber ich würde, glaube ich, für den Alltag schon auf verarbeitetes Insekt zurückgreifen.
Wie bist du auf das Thema Insektenessen gekommen? Gab es dann konkreten Moment, der das ausgelöst hat?
Eigentlich jetzt kein konkreter Moment. Ich habe ja einen Hintergrund in der Psychologie. Also ursprünglich habe ich in der Psychologie promoviert. Also im Allgemeinen hat mich schon in der Vergangenheit interessiert, dieses Spannungsfeld zwischen, was sind die Vorhaben, die Personen haben und was tun sie dann tatsächlich und wie kann man das überbrücken? Also wie kann ich Personen motivieren, ein Verhalten zu zeigen, das sie grundsätzlich eigentlich zeigen möchten, aber wo sie Schwierigkeiten haben? Das Thema Insektenessen war da wirklich ein Paradebeispiel, weil genau das passiert. Also das heißt, ich habe eine Einstellung, die ich forme zum Insektenessen. Ich habe ein Vorhaben und möchte es gerne probieren, aber es gibt da eine kleine Hürde, die ich schwer überwinden kann. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, war, also erstens, was ist diese Hürde und wie kann ich Personen helfen, diese auch zu überwinden, also aktiv zu überwinden?
Insekten werden seit geraumer Zeit als sinnvolle und nachhaltige Nahrungsmittel beschrieben. Aus wissenschaftlicher Sicht, stimmt das?
Ich würde mal sagen, das kommt natürlich darauf an, womit man es vergleicht. Wenn ich jetzt es vergleichen würde mit klassischem Fleischkonsum, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also eine Insektenfarm zu betreiben, ist sicherlich ressourcenschonender als jetzt zum Beispiel eine Rinderfarm zu betreiben. Man braucht weniger Wasser, braucht weniger Futtermittel, weniger Fläche. Insekten produzieren natürlich auch weniger CO2. Und grundsätzlich ist auch der Anteil an Protein, das wirklich konsumierbar ist und damit auch das Abfallprodukt kleiner und der Anteil eben an konsumierbarem Protein größer. Also unterm Strich würde ich sagen, ja, bei diesem Vergleich vergleicht man es natürlich mit anderen alternativen Proteinquellen, pflanzlichen Proteinquellen, dann schaut das Bild natürlich etwas komplexer aus und dann muss man genauer reingehen. Also wo sind die einzelnen Benefits des einen oder des anderen? Im Großen und Ganzen glaube ich aber schon, dass wenn man ein nachhaltigeres Ernährungskonzept haben möchte oder Ernährungssystem, dann sind Insekten sicherlich gut auf dem Speiseplan.
Das heißt, Insekten eigentlich als Fleischalternative?
Genau, vor allem als Fleischalternative würde ich sagen, ja. Also da ist die Antwort auf jeden Fall klarer.
In westlichen Ländern, in Europa zum Beispiel, essen die wenigsten Menschen regelmäßig Insekten. Woran liegt das?
Es liegt jetzt nicht daran, dass sie die Vorteile nicht verstehen. Also tatsächlich wissen wir längst, dass Personen wissen, dass Insekten nachhaltig sind, dass sie viel Protein liefern. Ich würde sagen, die Probleme sind eher emotionaler Natur. Und es gibt da eine sehr interessante Anekdote, die ich immer wieder gerne erzähle, aus den Niederlanden. Die Niederlande war eines der ersten Länder in Europa, die tatsächlich Insektenkonsum populärer gemacht haben und eben auch sehr viele Insektenprodukte auf den Markt gebracht haben. Dort wollte man Insekten als Lebensmittel auch stärker vermarkten und sogar die Landwirtschaftsministerin hat bei einer Pressekonferenz öffentlich eine Heuschrecke gehalten und eben Heuschrecken promotet. Aber, und das ist das Interessante, sie hat selbst nie reingebissen. Also das heißt, sie stand mit dem Insekt da und hat über die Vorteile referiert, aber eben nie ein Bissen genommen. Und das ist genau das, was wir eben sehr häufig beobachten. Wir wissen, selbst Personen, die über die Vorteile Bescheid wissen und selbst Personen, die sogar schon einen Schritt weitergehen und das politisch unterstützen, haben immer noch so ja eine emotionale Zurückhaltung, wenn es um das Thema Insektenessen geht. Und einer der Gründe ist einfach, dass es bei uns nicht die Norm darstellt. Also weder sehen wir andere Personen Insekten essen, wir sind es nicht gewöhnt. Und in den westlichen Kulturen assoziieren wir Insekten auch sehr häufig mit Schmutz und Gefahr. Also unser Schutzmechanismus wird aktiv und sagt, Insekt ist nichts für mich. Nein, danke.
Ganz allgemein gesprochen, welche Einstellungen und Emotionen spielen beim Insektenkonsum die größte Rolle?
Ja, ich würde sagen, ganz klar, das Hauptthema ist das Thema Ekel. Also spannend ist ja, dass rational eben, wie gesagt, sehr viele Leute sagen, ja, ich kann mir vorstellen, Insekten sind gut, aber emotional schaltet sich dieser Schutzmechanismus Ekel ein. Und Ekel hat ja eine evolutionäre Funktion. Es soll uns davor bewahren, dass wir Dinge konsumieren, die uns schaden könnten, die uns verunreinigen. Und deswegen passiert das auch sehr schnell und sehr automatisch und ist auch schwer zu überwinden. Also das heißt, alleine mit einem Versuch oder mit einem Trial empfinden wir noch nicht weniger Ekel, um tatsächlich auch öfter probieren zu können. Das heißt, man braucht da schon ein bisschen mehr Arbeit.
Das heißt, eigentlich eine automatische Schutzreaktion, der Ekel, genau, ausgelöst wird.
Genau.
In deiner Studie hast du dich damit beschäftigt, mit den Emotionen, wie man mit diesen Emotionen umgehen kann, quasi die Regulation von Emotionen und dabei insbesondere Ablenkung und Neubewertung untersucht. Was ist da der Unterschied?
Beides sind Emotionsregulationsstrategien. Was heißt das genau? Es ist einfach ein Tool, das uns hilft, mit negativen Emotionen umzugehen. Vielleicht ein Beispiel, wo man es besser verstehen kann, wenn wir am Berg stehen und wir wissen, wir müssen weitergehen und es ist sehr steil und wir fangen an, Angst zu erleben. Was der Körper macht, ist, er macht zu und möchte nicht weitergehen, aber wir müssen es irgendwie schaffen, uns dazu zu bringen, den nächsten Schritt zu machen. Und ähnlich ist es beim Insektenessen auch. Ich weiß, ich will das unbedingt machen, aber irgendwie macht mein Körper zu und ich muss jetzt etwas erlernen und aktiv von mir aus erlernen, wie ich das überwinden kann. Und das Interessante für uns, das ist wirklich etwas Aktives. Es kommt nicht von außen, also ich zwinge Personen nicht dazu, ihre Emotionen zu regulieren, sondern Personen machen das selbstständig, weil sie gerne eben eine Hemmung überbrücken möchten. Und zu den Strategien. Also wir haben zwei untersucht. Es gibt zahlreiche verschiedene, aber die für uns relevant waren, war das eine war Ablenkung und das andere war Umdeutung. Ablenkung ist sowas wie, ich lenke einfach meine Aufmerksamkeit weg von dem negativen Gefühl, also in dem Fall Ekel, was ich erlebe, zu etwas Neutralem hin. Das kann sein, anstatt dass ich über das Insekt oder den Ekel nachdenke, denke ich darüber nach, wie ich zur Arbeit gekommen bin, dass ich in der Früh Kaffee gekocht habe oder wie ich unter der Dusche stand. Also eigentlich alles, was sich neutral anfühlt und nicht mit Ekel assoziiert ist. Und Umdeutung ist eine Emotion, da beschäftige ich mich schon mit dem Produkt an sich, also in dem Fall das Insekt, aber ich versuche ihm eine neue Bedeutung zu geben. Das wäre so etwas wie, ich denke darüber nach, es ist nachhaltig, ich denke darüber nach, dass es eine gute Proteinquelle für mich ist, dass es gesund ist und das hilft mir eben, diesen Ekel abzubauen, indem ich dem Produkt eine neue Bedeutung gebe, die eben nicht eklig ist.
Und was funktioniert besser davon?
In unserer Studie finden wir, dass gerade, weil was wir untersucht haben, war Initial Trial, also wie wahrscheinlich probierenden Personen zum allerersten Mal. Da funktioniert Ablenkung interessanterweise viel besser im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die eben kein Training bekommen hat oder eben im Vergleich zur Umdeutung.
Inwiefern spielt die Größe der Insekten eine Rolle, beziehungsweise der Verarbeitungsmechanismus? Merkst du da Unterschiede? Quasi je mehr man das Tier erkennt, desto eher wird vielleicht nicht hingegriffen.
Was wir finden ist, was wir vor allem regulieren, ist natürlich der Ekel. Und je mehr vom Tier ich sehe, desto höher ist natürlich auch der Ekel und desto geringer ist auch die Basisrate. Also je voller das Insekt und je größer auch das Insekt, desto unwahrscheinlicher ist, dass ich es probiere. Und natürlich funktionieren die Strategien dann dementsprechend besser. Und vor allem die Strategie. Umdeutung ist ja sehr stark abhängig von der Intensität. Also wenn man nur daran denkt, was Umdeutung macht. Ich beschäftige mich ja weiterhin mit dem Insekt. Ich muss ja weiterhin meine Aufmerksamkeit beim Insekt lassen. Und je ekliger das Insekt natürlich ist, desto schwieriger hilft mir diese Strategie auch wirklich in die nächste Stufe zu kommen, auch zu probieren.
Das heißt, am besten keinen rationalen Zugang wählen, nicht zu viel darüber nachdenken, sondern einfach tun und probieren.
Ja, genau. Also wenn man praktische Beispiele daraus ableiten will, würde ich sagen, man sollte Situationen schaffen, in denen Personen sich locker fühlen, in denen sie nicht so viel darüber nachdenken, was sie da eigentlich tun. Also weniger wirklich mit der Aufmerksamkeit beim Insekt bleiben und auch weniger den moralischen Zeigefinger erheben und sagen, du sollst nicht tun oder das ist wichtig oder das ist nachhaltig, sondern vielmehr einfach den Kontext so gestalten, dass eine Ablenkung möglich ist. Das wäre die eine Variante. Und die andere Variante wäre wirklich, Personen Strategien an die Hand zu geben und zu sagen, solltest du diesen Ekel fühlen, hier ist etwas, was du tun kannst. So kannst du dich beispielsweise ablenken, um überhaupt mal reinzubeißen. Also beides ist denkbar.
Im Freundeskreis, im Umfeld der Familie hast du Veränderungen wahrgenommen, basierend auf den Ergebnissen der Studie, wie man da quasi Menschen hilft, zu Insekten hinzugreifen, zu probieren.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich würde schon sagen, dass weitaus mehr Personen mit Insekten in Kontakt gekommen sind, seitdem ich diese Studie gemacht habe, aber auch, weil ich natürlich sehr pushy immer wieder Personen darum bitte, mal zu probieren. Ich weiß jetzt nicht, wie viele mir einen Gefallen tun wollten oder wie viele tatsächlich sich selbst reguliert haben. Aber mir fällt schon auf, dass im Allgemeinen dann auch als nächste Stufe Personen auf mich zukommen und sagen, ich habe jetzt neue Marken gesehen. Ich habe gesehen, dass es beispielsweise diese Riegel auf dem Markt gibt. Kennst du das? Was ist das? Ist das was Gutes? Also die Aufmerksamkeit, was das Thema Insekten angeht, ist schon, würde ich sagen, in meinem Umfeld auf jeden Fall gesteigert.
Du sagst, du bist pushy. Wie weit auf der Skala? Einfach nur erzählen, wie gut das ist und was die Methoden sind oder mitnehmen als Mitbringsel zu einer Party?
Ja, also tatsächlich hatte ich es eine Zeit immer wieder dabei und es ist spannend, weil besonders gut klappt es natürlich bei Kindern. Also das heißt, Kinder kriegt man innerhalb von Sekunden dazu, Insekten zu probieren und je jünger sie sind, desto einfach funktioniert es. Und da sieht man natürlich auch, wie sehr kulturell das bei uns verwurzelt ist. Also je jünger man ist und je weniger kulturellen Einfluss man bekommt, desto schneller ist man natürlich auch dabei, einfach zu sagen, ja, ist ja nichts Besonderes, natürlich esse ich das.
In deiner Studie wurden Menschen eingeladen ins Labor, ohne genau zu wissen, worauf sie sich einlassen. Was macht diese Studie besonders verglichen mit anderen?
Nationale Kooperation der WU mit anderen Universitäten und wir haben insgesamt über 500 Personen ins Labor eingeladen und diese drei Gruppen zugeordnet, also entweder zwei der Gruppen haben ein Training bekommen, sei es jetzt Distraction oder Ablenkung oder Umdeutung. Und eine der Gruppen hat eben gar kein Training bekommen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben Trainings mit Hilfe von Bildern durchgeführt. Also wir haben den Leuten beigebracht, wie lenke ich mich eigentlich ab oder wie schaffe ich es, wenn ich etwas Negatives erlebe, umzudeuten. Da ging es aber erstmal noch nicht um Insekten, sondern im Allgemeinen. Und dann hatten in der zweiten Phase Personen die Möglichkeit, Insekten zu probieren. Also tatsächlich lag vor ihnen ein kleines Döschen. Das konnten sie öffnen und da waren Insekten drin und wir haben sie gefragt, möchtest du diese Insekten probieren, ja oder nein? Und haben dann tatsächlich auch nochmal gefragt, hast du das auch gegessen, ja oder nein?
Waren die Ergebnisse für euch als Forschende überraschend oder habt ihr damit gerechnet?
Wir haben es vermutet, zumindest auf jeden Fall vermutet, dass Ablenkung die stärkste Strategie sein wird. Was aber die Wirkung von Umdeutung angeht, hätte es auch sein können, dass Umdeutung zwar eine Wirkung hat, aber eben eine etwas weniger starke als Ablenkung und zu sehen, dass tatsächlich Umdeutung überhaupt keinen Effekt hat im Vergleich zur Kontrolle, hat uns schon noch ein Stück weit überrascht, ja.
In einer zweiten Studie, die du durchgeführt hast, geht es um Humor. Humor quasi als Ablenkungsmechanismus. Ich glaube, das muss man erklären. Wie funktioniert das?
Ja, man kennt das von sich selbst ja auch, dass man häufig, wenn man eben einen Witz hört oder einen Spruch, der eben lustig ist, dann braucht das Gehirn erstmal etwas Zeit, um diesen zu verarbeiten. Und das ist genau die Ablenkung, die da stattfindet. Also das heißt, man bindet quasi diese kognitiven Ressourcen, die man sonst aufwenden würde, um sich eben mit dem Insekt oder dem Ekel auseinanderzusetzen, an den Witz und an diese lockere Situation. Und was da zusätzlich noch passiert ist, dass es tatsächlich auch diese emotionale Stimmung ein bisschen auflockert. Also nicht nur wird meine Aufmerksamkeit auf den lustigen Witz gelenkt, statt eben auf das Insekt, sondern ich fühle mich auch insgesamt ein bisschen lockerer und ja emotional quasi ein bisschen ruhiger.
Inwiefern hilft Humor da auch beim Stressabbau? Weil ich glaube, wenn man ein Insekt sieht, dann ist die erste Reaktion, wie wir vorher gesagt haben, Ekel. Ist Humor da bewusst eingesetzt, um den Stress, um diese Spannung dann auch ein bisschen zu lockern?
Das war jetzt nicht unsere primäre Intention, aber ja, natürlich ein Stück weit auch. Diese Anspannung, die entsteht durch Ekel, schafft Humor schon noch ein bisschen zu entspannen. Aber es ist natürlich nicht etwas, was wir erfasst haben. Ich würde aber vermuten, dass es sicherlich so ist.
Auf deinem persönlichen Hintergrund, was passiert da psychologisch, wenn man Humor einsetzt, um quasi Insekten zu promoten?
Anstatt, dass ich mich auf den Ekel konzentriere und anstatt, dass ich mich darauf fokussiere, wie ich mich fühle, denke ich mehr darüber nach, wie der Witz eigentlich gemeint ist. Und diese Umlenkung quasi der Energie vom Gefühl Ekel eben hin auf den Witz führt dann dazu, dass ich mich weniger damit beschäftige, wie ich mich eigentlich mit dem Insekt fühle. Also eigentlich eine Form der natürlichen Ablenkung, so wie wir sie in den anderen Studien hatten, nur eben über das Tool Humor hier.
Das heißt, vereinfacht gesagt, der Humor lenkt ab und dadurch wirkt der Ekel weniger stark.
Genau.
Was lernen wir aus der Studie, was wir vorher nicht wussten, vielleicht für den wissenschaftlichen Diskurs, aber auch darüber hinaus?
Ich bin auch im Austausch mit einem der Unternehmen, die hier in Österreich eben Insekten produzieren. Und was ich eben bei ihnen sehr oft sehe, ist, dass sie viel mit Informationen arbeiten. Also das heißt, Personen beizubringen, dass Insekten nachhaltig sind, Personen beizubringen, dass es gut für die eigene Gesundheit ist, welche Benefits sie insgesamt haben. Und das ist gut, aber es ist gut als Baseline. Es hilft aber noch nicht, wirklich Personen dann auch wirklich zum Probieren zu bringen. Und was unsere Studie zeigt, ist, dass man gezielt an die Emotionen gehen muss. Und das ist sicherlich etwas Neues, was man so in vorherigen Studien noch nicht gemacht hat. Und was eben auch sehr spannend ist, ist zu sehen, dass Personen das auch aktiv selbst können. Also es geht hier nicht darum, dass wir Werbung schalten. Es geht hier nicht darum, dass wir eben über bestimmte Reize ein Verhalten triggern, sondern es geht darum, dass Personen lernen, mit einem negativen Gefühl selbstständig umzugehen und eben sich dazu auch bringen können, ein Verhalten zu zeigen.
Ich glaube, die Einsichten dieser Studie sind auch hochrelevant für die Industrie, für Unternehmen, die quasi mit Insekten handeln oder diese vielleicht in Supermärkten verkaufen quasi. Wie man Verpackungen designt, wie man Menschen dazu bringt, die zu probieren, korrekt?
Korrekt. Da hat die Forschung einiges schon geleistet in diesem Zusammenhang, wenn es um das Thema geht, wie Produkte präsentiert werden müssen. Wir haben schon darüber gesprochen, es gibt Studien, die zeigen, verarbeitete Insekten werden mehr akzeptiert als nicht verarbeitete Insekten. Es gibt Studien, die zeigen, wenn man Insekten an vertraute Lebensmittel knüpft, also beispielsweise sie in Schokolade verpackt, das ist zum Beispiel auch wahrscheinlicher, dass ich es esse, weil ich es kenne oder weil es in meiner Kultur mehr akzeptiert ist. Also sicherlich wurde das schon sehr viel gemacht, aber was wir, glaube ich, zusätzlich noch tun, ist einfach zu zeigen, es ist nicht immer nur notwendig, den moralischen Zeigefinger zu heben und zu sagen, man muss das tun und es ist gut, weil, sondern eine Situation zu schaffen, die locker genug ist, dass Personen sich wohlfühlen und sich selbst ablenken können, um eben dann Insekten zu essen.
Das heißt, spannende neue Einblicke, die durch diese Forschung gewonnen worden sind. Was sind die nächsten offenen Fragen für die Forschung?
Also ganz klar, es ist der Langzeiteffekt. Also inwieweit diese Strategie, die wir jetzt angewendet haben, um Personen zum Probieren zu überreden oder zu überzeugen, auch wirklich langfristig hält. Und welche Strategie langfristig auch besser ist, wenn ich das spoilern darf. Wir machen gerade aktuelle Studien, in denen wir zeigen, dass zwar Ablenkung für das erste Probieren vielleicht gut ist, aber das Problem, dass ich mich nicht mit dem Produkt beschäftige, führt dann dazu, dass ich natürlich auch keine Präferenz dafür ausbilde. Wenn ich immer wieder an etwas anderes denke, kurz bevor ich probiere, dann bin ich nicht genug beim Insekt, um dann tatsächlich auch langfristig zu sagen, ich möchte es weiterhin kaufen. Da finden wir, dass in Langzeitstudien, also das heißt, wenn Personen wirklich über mehrere Tage probieren, es auch hilft, wenn man sich mit dem Produkt irgendwann auch mehr beschäftigt. Also da war die Umdeutung dann später dann auch wirklich relevanter. Also das ist sicherlich auch eine Frage, die wichtig ist. Und das andere ist, natürlich haben wir Personen dazu gebracht zum Probieren, aber das Erlebnis selbst muss natürlich ein positives sein. Also es muss schmecken, ich muss mich wohlfühlen, während ich das tue. Oder es muss irgendetwas Gutes für mein Ego tun. Also das Essen steigert meinen Selbstwert zum Beispiel. Weil nur dann, wenn ich das habe, ist es auch ein Erlebnis, zu dem ich immer wieder zurückkehren möchte. Wenn das fehlt, glaube ich, bringt auch keine Strategie etwas. Und womit man sich eben beschäftigen muss, ist, was muss dieses Erlebnis genau haben und zeigen, damit ich langfristig auch immer wieder zurückkommen möchte und es immer wieder probieren möchte.
Danke für diese spannenden Einblicke in die aktuelle Forschung. Was ich persönlich auf jeden Fall mitnehmen werde, nachhaltige Lösungen scheitern oft nicht am Wissen, sondern eher an den Emotionen. Und Ekel ist insbesondere beim Insektenessen ein ganz zentraler Faktor. Ablenkung kann helfen, Stichwort Humor, um diese Barriere zu überwinden. Und Verhalten lässt sich manchmal besser ändern, wenn man Emotionen anspricht, anstatt mehr Argumente zu liefern. Zum Abschluss des Podcasts noch persönliche Fragen. Gibt es etwas, das dich kürzlich überrascht hat?
Jetzt nicht unbedingt kürzlich, aber ich habe einen 2 Jahre alten Sohn. Ich glaube, der überrascht mich jeden Tag. Also er lernt gerade sprechen und auch zu sehen, wie flexibel das Gehirn ist und wie viel tatsächlich da noch an Veränderung möglich ist, ist etwas, was mich wirklich immer wieder überrascht. Finde ich sehr spannend.
Was macht die Hoffnung?
Ich glaube, tatsächlich zu sehen, dass wir Verhalten bewegen können. Also ich sehe das in vielen Studien, in den aktuellen Studien, die wir machen, sogar auch in Feldexperimenten, also echtes Verhalten, echtes gemessenes Verhalten, dass wirklich etwas geht, also mit oft sehr kleinen Triggern. Und das macht mir natürlich Hoffnung, weil das Problem Nachhaltigkeit wirkt immer sehr groß und unüberwindbar. Und dann zu sehen, dass häufig sehr kleine Interventionen doch hier einen kleinen Hebel darstellen. Und auch zu sehen, dass junge Generationen bereits nachhaltiges Verhalten in ihren Alltag integrieren und das oft eben sehr automatisch, macht schon Hoffnung, dass Veränderung stattfinden kann.
Welche Frage wird dir nie gestellt, obwohl sie wichtig wäre?
Geht gar nicht so sehr um die Frage, welche Frage, sondern wie werden mir Fragen gestellt? Ich werde gefragt, wie kann man Personen dazu bringen, XY zu tun? Wie kann man ihnen helfen, dass sie XY machen oder eben nicht machen? Was die wenigsten aber fragen ist, was kann ich tun, damit sich etwas verändert? Und ich meine, der Unterschied, der klingt zwar sehr klein, aber tatsächlich geht es da um soziale Verantwortung und Ownership. Es ist einfach, darüber zu reflektieren, was denn die Gemeinde oder die Allgemeinbevölkerung machen kann. Schwieriger, darüber nachzudenken, was man selbst machen kann. Also würde ich Personen dazu einladen, eher die Frage zu stellen, was kann ich denn jetzt persönlich machen, anstatt zu fragen, was können Menschen denn generell tun?
Mit wem würdest du gerne auf einen Kaffee gehen? Ganz egal, ob verstorben oder noch lebendig.
Das wäre für mich aktuell tatsächlich Jonathan Haidt. Weiß nicht, ob du ihn kennst. Jonathan Haidt ist eigentlich einer der größten Sozialpsychologen und Denker unserer Zeit und hat sich eben auch sehr viel beschäftigt. Unter anderem auch eben mit Ekel und moralischem Ekel. Aber warum es für mich interessanter wäre, eben auch mit Handykonsum und wie das unsere Kinder beeinträchtigt und beeinflusst. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und von ihm würde ich mir gerne generell ein paar Gedanken zur allgemeinen Weltwirtschaftslage abholen, aber auch Tipps, wie man Kinder schützen kann vor Digitalisierung. Das fände ich sehr spannend.
Ich wünschte, dass dazu kommt. Vielen Dank, Johanna Palko, für diese spannenden Einblicke in deine Forschung hier an der Wirtschaftsuni. Die Links zur Studie finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Und falls Sie Feedback haben, dann schicken Sie uns das gerne an research-communications@wu.ac.at und damit bis zum nächsten Mal am Welthandelsplatz 1.
Welthandelsplatz 1, der Wissenspodcast der WU Wien. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Shownotes. Abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge verpassen.
Eine Produktion von Space Monkey Podcasts.